Hallo und guten Morgen. Am Sonntag, ein Tag, für den auch tatsächlich Sonne vorausgesagt ist. Und Bischof Christian Stäblein ist bei mir. Herr Bischof, hatten Sie das Glück, sind Sie am Donnerstag schon so früh wach gewesen, dass Sie auch diesen besonderen roten Sonnenaufgang gesehen haben, den mit dem Sahara-Staub in der Luft?
Ich gebe zu, ich hatte das Glück, am Donnerstag ein bisschen schlafen zu dürfen.
Ach so, das?
Ich habe nur die Bilder gesehen. Schön, dass die Natur solche Schauspieler bereithält. Und ich denke, Sahara-Staub, das heißt doch wohl, diese Welt gehört in jeder Hinsicht zusammen und ist eine Welt. Und wir mit Sahara-Staub.
Oh, so hatte ich das noch gar nicht gesehen, aber ich hatte das Glück, das ansehen zu können, aber mir ging es ähnlich wie Ihnen, der nur die Fotos gesehen hat. Das hat wirklich sehr, sehr schön ausgesehen, so ein bisschen wie die letzte Szene vom Winde verweht. Ja, was die Natur, was die Erde doch alles so für Wunder hervorbringt, einfach so. So, jetzt ist genug geträumt, kommen wir zum Anlass unseres Treffens, kommen wir zum Gottesdienst im Gespräch.
Ein Ort, wo man auch träumen darf. Von der Himmelsreise mit Gott. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt die Werke seiner Hände.
Und Herr Bischof, wie war so Ihre Woche? Ich muss ja sagen, dass ich sehr froh bin, dass ich glaube, ich wirklich sagen darf, dass ich mental ziemlich stabil bin und gute Mechanismen habe, auch mit belastenden Situationen umzugehen. Aber ich kann jeden und jede gut verstehen, die jetzt irgendwie bekloppt wird. Und manchmal denke ich auch noch, Thorsten, du bist auch kurz davor. Was passiert hier bitte schön überall? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Natürlich beim Krieg und den täglichen Schreckensmeldungen bei Corona-Lockerungen, wo die einen sagen, guck mal, der Krieg, das ist schlimm. Also komm, Lockerungen müssen hier, Corona ist halb so wild. Und die anderen sagen, guck mal, der Krieg, das ist schlimm. Also da müssen doch jetzt wirklich keine Lockerungen sein. Das sind doch keine Einschränkungen, die wir jetzt gerade erdulden müssen. Ich kann mit den Benzinpreisen weitermachen und beim Speiseöl aufhören und darf gar nicht drüber nachdenken, dass der Krieg in Syrien in diesen Tagen ins 11. Jahr geht. Das nehme ich alles mit hier in den Gottesdienst heute. Aber zurück zu meiner Frage. Wie war Ihre Woche so?
Wie war meine Woche so? Ja, auch für mich ist der Krieg in der Ukraine das Bestimmende, keine Frage. Und insbesondere die Sorge um die Menschen, die zu uns kommen, die vielen, vielen Menschen auf der Flucht. Donnerstag habe ich ein Gemeindehaus in Steglitz besucht, das die Gemeinde ganz kurzfristig für Geflüchtete so umgestellt hat, dass jetzt 70 Feldbetten dastehen, wo sonst Gottesdienst oder Gemeindeversammlung ist. Eine Welle der Hilfsbereitschaft. Das ist total anrührend. Aber ich habe auch ein anderes Thema für Sie.
Noch ein anderes Thema zum Bekloppwerden. Okay.
Sie sind ja Kinoliebhaber.
Ja.
Und ich durfte bei einem Vorabzeigen eines Films jetzt in dieser Woche dabei sein.
Oh, da bin ich gespannt.
Honecker und der Pastor.
Aha.
Es geht um jenen Moment in der Geschichte, in der Pastor Uwe Holmer und seine Frau Sigrid im Frühjahr 1990 für 10 Wochen Margot und Erich Honecker in Lobetal im Pfarrhaus aufgenommen haben. Das ist im Grunde das, was in diesem Film gezeigt, bisschen auch nachgespielt oder jedenfalls nach einer wahren Begebenheit bebildert wird. Also der Moment, wo die Menschen der Kirche, die von der DDR verhasst und drangsaliert waren, und der ehemalige Staatsratsvorsitzende und die Ministerin, die keiner mehr beherbergen will in diesem Moment, wo die in einem Haus zusammenkommen und der Pastor Uwe Holmer und seine Frau beten für die Atheisten und mit den Atheisten. Das ist ein ganz schöner, anrührender, zum Teil auch lustiger Film über Glaube und Barmherzigkeit. Und deswegen erzähle ich das so ausführlich, wie man über Gräben hinweg, die ja auch bleiben, wie man über diese Gräben hinweg Mensch und Mitmensch ist. Morgen kommt er im Fernsehen.
Aha. Ah, okay. Also gar kein, also jetzt nicht Kinofilm.
Braucht man nicht ins Kino. Morgen Abend im ZDF. Tolle Schauspieler, kann ich nur empfehlen. Ein Lehrstück, wie Glaube Feindschaft bearbeitet.
Nochmal der Titel. Ich glaube, irgendwas mit Honecker und irgendwas mit Pastor.
Honecker und der Pastor.
Ach so, ja.
Honecker und der Pastor. So einfach.
Ganz schlicht. Ja. Wie Gräben überwunden werden können. Ja. Wenn das nicht in diese Zeit passt. Herr Bischof, ich möchte jetzt mal eine Sache sagen, die Sie als Bischof eigentlich so gar nicht sagen können, weil das könnte dann ganz schnell nach Eigenlob stinken. Aber ich finde, Wenn sich Leute heute immer noch fragen, was macht die Kirche denn eigentlich so und welche Rolle spielt sie noch in unserer Gesellschaft, dann haben diese Leute jetzt die Gelegenheit, genau zu sehen, wofür. Also nicht die Kirche in Anführungsstrichen, aber die Menschen der Kirche, die Gläubigen, die die Kirche ausmachen, wofür und warum diese Menschen so wichtig sind. Sie sind einfach da, jetzt, sofort, unmittelbar, unkompliziert und sie helfen aus ihrem Glauben heraus. Allein, wenn man sich die Arbeit der Berliner Stadtmission anschaut, nenne ich jetzt mal, weil viele sie kennen, bekannter Name, aber diese Menschen arbeiten und helfen aus ihrem Glauben heraus. Und so passiert es auch runter bis zu den kleinsten Gemeinden, die Betten, Sie hatten es gerade auch angesprochen, zur Notübernachtung zur Verfügung stellen oder die Notfallseelsorge, die geflüchtete Menschen betreut und. Also wirklich, da ist Kirche da. Ich finde das super und ich möchte mir nicht vorstellen, wie es wäre ohne. So, das musste jetzt mal raus. Sie müssen jetzt gar nichts darauf sagen. Ich schaue Sie an, Sie schmunzeln, nicken reicht mir völlig. Aber es ist wirklich so, es ärgert mich manchmal wirklich, dass zu anderen Zeiten die Leute das einfach nicht sehen. Und das sage ich als jemand, der selbst gar nicht in einer Gemeinde aktiv ist. Also ich spreche jetzt wirklich da über andere. Ich schätze diese Menschen so sehr wert, die in dieser Form aktiv sind und da sich entsprechend auch für andere einsetzen. Großer Respekt.
Ja, vielen Dank, Herr Wittke. Ich hoffe vor allem, dass das jetzt die Menschen in den Kirchen und den Kirchengemeinden, die Unglaubliches in diesen Tagen leisten, dass die das gehört haben. Danke an die.
Das würde mich freuen, genau. Um die geht es dann, nämlich eine großartige Leistung. So, puh, danke. Das musste mal raus. Jetzt habe ich gerade aber auch viel erzählt, Herr Bischof. Ich halte mich jetzt zurück. Was haben wir heute für einen Sonntag?
Der Sonntag Oculi, das ist der dritte Sonntag der Passionszeit. Oculi, Latein.
Irgendwas mit Auge, oder?
Ja, genau, sehr gut. Das Okular und so, kennt man ja so ein bisschen auch. Genau, Oculi heißt Augen, ganz schlicht, also Mehrzahl. Kommt aus dem Psalm, Vers 25. Psalm, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Und das passt auch, der Sonntag steht unter der Überschrift konsequente Nachfolge. Also was dazu gehört, um im Glauben und in der Nachfolge Jesu ganz ernst diesen Glauben und diese Nachfolge zu leben, ganz konsequent. In der Passionszeit, also wir sind ja in diesen 7 Wochen vor Ostern, in der Passionszeit ist das der Moment, an dem früher die strengeren Regeln begonnen haben für alle die, die sich um die Taufe beworben haben, die dann Ostern stattfinden sollte.
Was heißt strengere Regeln?
Strengere Regeln heißt also ganz früher in der alten Kirche, da wurden dann die Taufbewerber ausgesondert, die mussten jetzt sozusagen für 5 Wochen aus ihrem anderen Leben raus und gab besondere Fastenregeln an dieser Stelle.
Also mal knapp gesagt, bis dahin war Naschen noch erlaubt, aber ab dann nicht mehr.
Ja, so kann man heute jetzt so ein bisschen runtergebrochen, dass Sie das so gut übersetzen können. Ich glaube, das ist für mich ist der Sonntag Oculi so ein bisschen, dass die Passionszeit nochmal eine andere Stufe, eine andere Tiefe erreicht, dass wir ja jetzt wirklich in dieser Ernsthaftigkeit über Nachfolge und Leiden und das, was zu unserem Leben dazugehört, nachdenken.
Beladen, durchaus beladen. Von der Woche kommen wir an und kommen jetzt zur Bibelstelle für eine den Geschichte. Heutigen Sonntag.
Ja. Eine Geschichte, die sehr gut zu dem Stichwort beladen passt. Das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament, erste Buch Könige, also Geschichten aus Israel zwischen dem 8. und dem 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Heute eine Geschichte mit dem Propheten Elia. Das ist der größte Prophet Israels. So wird er da auch bis heute angesehen. Elia ist der, der im jüdischen Glauben als der gilt, der, wenn er wiederkommt, alle Rätsel dieser Welt lösen wird, alle Rätsel des Glaubens vor allem. Er hat damals in dieser Frühzeit, in der die Geschichte spielt, er hat damals dafür gesorgt, dass der Glaube an den einen Gott über den Polytheismus, über die Vielgötterei siegt. Das war nicht immer einfach, insbesondere für Elia. Und davon erzählt die Geschichte. Sie erzählt erst von einer Auseinandersetzung Elias mit Isabel, das ist die Frau des Königs damals. König und seine Frau Ahab und Isabel haben Elia verfolgt und bedrängt. Und jetzt beginne ich mit dem Lesen da, wo Elia in die Wüste flieht und dieser Verfolgung nun entkommen ist. Da beginnt die Geschichte. Da fürchtete Elia sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, was machst du hier, Elia? Er aber sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle.
Herr Bischof, diese Bibelstelle, die fordert mich schon heraus. Mhm. Also die war lang, Sie haben bei der Einführung auch nochmal Geschichten erzählt, wo ich dachte, okay, wer jetzt mit wem, was bisher geschah, irgendwie, das ist schon so. Und dann gucke ich ja immer, was macht das mit mir in der heutigen Zeit für jetzt, für diesen Sonntag? Und Sie stehen da immer auch mit der Bibelstelle, also Sie nicht, sondern die Bibelstelle steht da auch immer in Konkurrenz mit den vielen anderen Geschichten, die mir gerade so durch den Kopf gehen. Und das sind ja, wie gehört, gerade schon ziemlich viele Geschichten. Und was ich hier jetzt rausgehört habe, ist, es ist eine Rettungsgeschichte, oder?
Es ist eine Rettungsgeschichte und also ich will erstmal sagen, ja, es ist ja eine relativ lange Szene, die ich jetzt gelesen habe und ich glaube, dass es nicht so ganz einfach ist, so wie Sie auch gesagt haben, sich jetzt zu fokussieren. Es gibt zwei Gipfel im Grunde in dieser Geschichte. Es gibt die Szene mit dem Engel.
Mit dem Engel?
Da will ich gleich auch noch was zu sagen. Und dann gibt es die Szene vor der Höhle. Mhm. Und das sind im Grunde zwei Dinge, die gehören zusammen, sind aber so ganz verschieden. Jetzt muss man erstmal sortieren. Also, er ist auf der Flucht. Mhm. Naja, da sind wir schon mitten heute hier. Er ist auf der Flucht. Und auf dieser Flucht ist er müde.
Er gibt auf.
Ich will sterben. Okay. Ja, er hat seinen Kampf für den Herrn, sage ich jetzt mal so, gekämpft. Und er hat selber das Gefühl, im Grunde verloren zu haben. Mhm. Und er sagt, es ist jetzt gut. Ich bin nicht besser als die, die vor mir waren. Mhm. Ich lege mich hier hin und will sterben. Also ein bisschen das Gefühl, das brauche ich fast nicht zu übersetzen, was das heißt, total müde und auch lebensmüde zu werden auf der Flucht. Und ich sag mal, die fliehen, aber auch die sozusagen engagiert sind und helfen, wenn man in die Gesichter derer guckt, die im Moment Tag und Nacht da sind und helfen. Mhm. Auch die sind ja oft von einer großen Kraft, aber dann eben auch Müdigkeit.
Da wünscht sich jeder einen Engel.
Ein Engel, der ganz schlicht zweimal kommt und sagt, steh auf und iss zweimal. Also, hier ist Essen. Du kannst schlafen. Du musst schlafen. Ich komme nochmal wieder. Hier ist Essen. Steh auf und iss. Dein Weg ist noch nicht zu Ende. Ich finde, das ist eine der anrührendsten Szenen, die ich mir überhaupt vorstellen kann in so einem Moment, weil es so schlicht und so klar, so freundlich, aber auch so direkt ist. Mhm. Ist ja so ein Imperativ, steh auf, iss. Du kannst jetzt nicht hier einfach sagen, ich will nicht mehr, aber ich sorg für dich. Und das ist der Engel Gottes, der für Gott sagt, ich sorg für dich und ich gehe mit dir deinen Weg und du kannst weitergehen. Und jetzt, weil Sie gesagt haben, die Bibelstelle steht mitten heute in dem, was wir erleben. Diese Bibelstelle heute steht nun mitten in dem, was um uns herum passiert. Und die Hoffnung auf diesen Engel, der da auf dem Weg von Kiew oder Kharkiv oder Mariupol, dieser Engel, dass der da ist, von Anfang an und bis zum Ende. Und dass der in Reinickendorf und in Steglitz in den Unterkünften ist. Und dass der durch die Menschen, die da sind, ist. Die da einfach kommen und sagen, hier, guck mal, essen, trinken, dein Weg ist noch nicht zu Ende.
Jetzt höre ich es auch. Vielen Dank. Das ist denn vielleicht auch wirklich die Sprache irgendwie so, wenn diese Geschichte, wie sie erzählt ist, wie sie gesprochen ist, so wie Sie sie jetzt darstellen, kann ich sie sehr gut im heutigen verstehen. Aber wir haben ja noch den zweiten Teil mit der Höhle, das will ich nicht vergessen.
Und jetzt kommt der zweite Gipfel und das ist, Elia geht weiter, nächtigt dann, das war so damals, man guckt, dass man eine Höhle findet für die Nacht in der Wüste, das ist ja sonst doch sehr gefährlich. Und dann kommt der Herr und sagt, ich komme, aber pass gut auf, wie. Und dann kommen dieses, nicht im starken Wind, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, sondern in dem sanften, verschwebenden, stillen Sausen. Was ist damit gemeint? Wie erleben wir Gott in unserem Leben? Gerade in solchen Momenten wünschen wir uns ja, dass der jetzt mal mit Macht und Gewalt kommt und hier aufräumt und mit Feuer und Erdbeben dafür sorgt, dass die Bösen verschwinden und die Guten gewinnen und all das, was dazugehört. Und zwar heftig und kräftig und jetzt sofort. Also ein starker Gott, so ein Superheld. Haben wir nicht gerade wieder?
Ja.
Kino-Fan, neuen Spider-Man oder so.
Genau. Also, genau. Alle gesehen.
Ja. Da ist Gott überall nicht, sondern Gott ist da, wo wir im Nachgang merken, wie aus dem Schwächsten das Stärkste, aus dem sanften, stillen Sausen, also da steht sogar im Original, aus dem verschwebenden Nichts, aus dem, wo wir eigentlich das Gefühl haben, es ist nichts mehr. Da kommt Gott und sagt in der Rückschau, da, wo du das Gefühl hast, es ist nichts mehr, da bin ich gewesen und habe dir aufgeholfen und so geht es auf deinem Weg weiter. Ich mache aus diesem Nichts dein Leben.
Oh, wow. Also, vielen Dank. Ich sage ganz ehrlich, ich mochte die Bibelstelle bis eben nicht, weil ich sie nicht so verstanden habe, wie Sie sie jetzt gerade dargestellt haben. Klasse. Vielen Dank dafür. Herr Bischof, vorhin am Anfang habe ich ganz kurz mal den Krieg in Syrien erwähnt. Wir kommen zur Fürbitte. Von mir aus darf die gerne rausgehen an alle Menschen, die gerade irgendwo auf der Welt von Krieg und Leid betroffen sind.
Gott, für die Menschen im Krieg bitten wir in Syrien und in der Ukraine, dass deine Engel da sind, aufhelfen, den Weg weisen, dass Essen und Trinken bis zu den Menschen durchkommt, in den Städten, die eingekesselt sind, dass das Leben siegt und der Frieden.
Amen. Herr Bischof, ich mag Ihnen noch einen Satz mit auf den Weg geben, den wir hier von Radio Paradiso gehört haben, als ein Kollege bei der Willkommenshalle am Hauptbahnhof gewesen ist von der Berliner Stadtmission. Da hat er einen der Helfenden gesprochen und der hat gesagt, dass ihn ein Satz sehr bewegt hat, das kann ich sehr gut verstehen, einer Frau, die aus Kiew geflüchtet ist und hat mit ihr gesprochen. Und sie hat gesagt, jetzt ist nicht die Zeit zum Weinen, sondern die Zeit zum Leben. Und das von dieser Frau. Wir kommen zu meiner Lieblingsstelle, zum Segen in Worte gegossene Hoffnung.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Herr Bischof, am Beginn unseres Gottesdienstes habe ich Sie gefragt, wie ist Ihre Woche gewesen? Jetzt frage ich Sie, wie gehen Sie in die kommende Woche? Was liegt an? Was haben Sie vor? Was steht an?
Na, also ein bisschen haben wir ja jetzt in der Pandemie gelernt und im Moment sowieso in der Krise, man nicht zu viele Planungen machen soll. Ich denke, diese Woche wird auch ganz im Zeichen des Friedens und der Sehnsucht nach Frieden und dem Beten für Frieden stehen. Heute ist großes Konzert, glaube ich.
Ja, am Brandenburger Tor.
Sound of Peace. Und dann, wir bereiten einen Besuch vor. Ich möchte gerne möglichst bald jetzt zu unserer Partnerkirche nach Polen fahren, um dort auch zum einen die zu unterstützen. Die sind noch mehr in der Hilfe für Geflüchtete engagiert, sind näher dran. Auch die Sorgen und Ängste sind natürlich auch nochmal ganz andere. Und ich finde, wann, wenn nicht jetzt, kommt es dann auch auf Partnerschaften an und dass man sich besucht und zeigt, wir sind da. Also ich will nach Polen fahren.
Ah, klasse. Ich wünsche Ihnen, wir wünschen Ihnen eine gute Woche, eine schöne Woche, eine vor allem friedvolle Woche. Machen Sie es gut.
Das wünsche ich Ihnen auch, eine gesegnete Woche.